Hören Sie mich? Ja, Sie hören mich. Ich höre mich nämlich auch. So, herzlich willkommen. Zunächst erstmal, am Freitag gab es einige Schwierigkeiten mit der Moodle-Plattform. Das haben wir ja auch wahrgenommen. Alexander Wolodkin hatte Ihnen auch eine PM geschickt. Das heißt, wir hatten trotzdem 371 Abgaben, nur vielleicht so ganz hektisch, ganz kurz vor Schluss hat es nicht mehr funktioniert, die Abgabe. Dann haben Sie sich hoffentlich daran erinnert, was die alternative Weg ist, das per E-Mail zu schicken und mindestens bis 12 Uhr, aber so ganz kleinlich sind wir dann auch nicht, haben wir dann auch alle Lösungen noch oder nehmen wir noch alle Lösungen an. Die Leute basteln noch daran, was der genaue Grund ist. Ja? Genau, das ist ja mein nächstes Thema. Aufgrund der Störung dann konnte der Alexander die Aufgabe auch nicht testen. Das sollte eine CodeRunner-Aufgabe sein. Wir werden jetzt zwei Übungen auf 12 Punkte setzen. Also die erscheint diese Woche, gibt dann nicht 8 Punkte, sondern 12 Punkte und dann kommen Sie in Summe wieder auf genau dieselbe Zahl, die ursprünglich geplant war. Und diese Woche gibt es ein PRG-Übungsblatt, ja, mit Abgabe Ende nächster Woche. Also nicht Ende. Nein, nein. Also so in Hetze möchte ich Sie um Gottes Willen nicht bringen. Das ist ja Quatsch. Gut. Das heißt, durch dieses Moodle-Problem, das ich da irgendwie ausgestaut hatte, konnte er die Aufgaben nicht testen. Und jetzt gibt es ein Übungsblatt, haben wir eben besprochen, mit 12 CP. Mitte der Woche kommt das raus. Ja? Was heißt, was machen die? Die Tutoren wissen schon, was sie mit ihnen anstellen. Es geht dann vor allen Dingen ums Testen. Ja? Okay. Gut. Ansonsten, verloren ist nichts oder so, müssen Sie keine Angst haben. Das ist alles da. Okay, das waren die wichtigsten Sachen. Damit können wir uns eigentlich unserem heutigen Thema zuwenden, Software-Tests. Wir hatten das ja schon mehrfach, dass Sie aufgefordert wurden, okay, entwickelt mal 12 Testfälle und so weiter und so weiter. Das ist mir wichtig, dass man das einfach mal so intuitiv versucht hat, Testfälle zu finden. Weil heute werden wir jetzt die Methodik oder eine Methodik kennenlernen, wie man Testfälle bestimmt, ja, und was dann auch, ja, zu vergleichsweise aufwendigen Tests führt. Das ist ja interessant. Ich sehe hier was anderes, Sie sehen aber nichts anderes. So. Ah ja, okay. Also ich bin auch, ja vielleicht jetzt schon, aber vor 2 Jahren war ich kein hundertprozentiger Testexperte, habe mich da reingearbeitet und will auch gleich sagen, von wem, Rainer Schmidberger an der Uni Stuttgart hat da einen ganzen Kurs zu gemacht. Dieser ganze Kurs geht über ein Semester, zwei Semester, Wochenstunden Vorlesung. Sie haben jetzt den großen Vorteil, dass Sie da nur zweimal zwei Stunden etwas von zu hören bekommen. Das sind natürlich jetzt nur Teile. Das ist aber wie in vielen Bereichen, werden Themen hier in der Einführungsveranstaltung nur angeschnitten und nicht vollständig und abschließend behandelt. Wenn Sie halt rund 50 Jahre Software Engineering haben, da ist so viel getestet und ausprobiert worden, vollständig können Sie das sowieso nirgendwo mehr belegen. Also das ist irgendwie ein ganz merkwürdiges Verhalten, aber ich gucke jetzt dahin. Gut, was ich dann mit Ihnen besprechen will, ist eine Einführung in Software testen. Zunächst erstmal Übersicht zu den Prüfverfahren, wie kann man das machen, Motivationen und Begriffe, den fundamentalen Testprozess besprechen und Testziele. Es gibt unterschiedliche Ziele, die sollten wir kennen. Und dann für den sogenannten spezifikationsbasierten Test oder Blackbox-Test dient ein Entwurfsverfahren. Ja. Den zweiten Teil, Glassbox-Tests, machen wir am Freitag und vor allen Dingen machen wir auch da Doc-Tests und spezielle Methoden, Unit-Tests in Python. Das ist so der Plan für diese Woche. Wenn Sie so wollen, heute die Theorie und Freitag dann die Praxis. Darum geht's. Das Objekt der Begierde, so ein Bug hier mit diesem hässlichen Tesafilm da, festgehalten. Die Geschichte dazu hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Diesen Bug wollen wir finden. Okay. So, jetzt zur Übersicht. Ja, es gibt sehr, sehr viele Methoden zu testen im weiteren Sinn oder mit bestimmten Methoden, die Softwarequalität, die Qualitätssicherung zu betreiben, Softwarequalität zu erhöhen, Qualitätssicherung zu betreiben. Naja, das beginnt mit einfachen organisatorischen Maßnahmen, Softwaremanagement, dass das Management zum Beispiel sagt, es gibt spezielle eine Testergruppe, die da zugeordnet wird. Oder in jedem Team müssen Tester sein. Es gibt konstruktive Maßnahmen, es gibt analytische Maßnahmen. Konstruktive Maßnahmen, werden wir dann sehen, sind zum Beispiel bestimmte Vorgehensweisen. Wir haben ja schon über Softwareentwurfsverfahren gesprochen. Wenn man die streng einhält, kann man natürlich die Qualität da verbessern. Das nächste, das Analytische, ist dann die Softwareprüfung. Also wir gehen davon aus, dass wir die Software dann entwickelt haben. Und da gibt es quasi eine nicht mechanische oder nicht automatisierte Prüfung. Das ist eine Prüfung durch Menschen und das bezeichnen wir im weitesten Sinn als Inspektion oder Review. Oder es gibt eine Prüfung mit dem Rechner. Und der eine Weg dazu führt zur dynamischen Prüfung. Das heißt, wir gehen davon aus, die Software läuft und ich lasse die Software laufen und versuche, Fehler zu finden. Okay? Das ist dann dieser Weg. Man kann es aber auch analysieren, zum Beispiel, das würde zu einer statischen Prüfung, das heißt zu einer Prüfung des Codes führen, Prüfung gegen Regeln, Konsistenzprüfung oder quantitative Prüfung. Das sind so eine Übersicht zu den Möglichkeiten und konstruktiv hier wäre Einsatz geeigneter Methoden, aber auch Prozessmodelle wie das Pair-Programming. Ich hoffe, Sie haben sich mit Ihrem Partner schon angefreundet und das klappt inzwischen. Das wäre schön. Ich hoffe auch, dass Sie die Methodik, die ich Ihnen aufgezeigt hatte, nämlich dieses Driver und also dass Sie diese Methodik einfach benutzen. Organisatorisch ist Regelung von Zuständigkeiten und so weiter. Ich muss jetzt immer nach hinten schauen, entschuldigen Sie, weil ich das hier auf meinem Display nicht angezeigt kriege im Moment. Ich weiß nicht genau warum. Kommen wir zum nächsten Fall, zum analytischen Vorgehen. Softwareprüfung. Es wird geprüft, ob das ein Prüfgegenstand, in diesem Fall die Software, bestimmt vorgegebene Qualitätskriterien erfüllt. Und das nicht mechanisch haben wir gemacht. Da ist zum Beispiel wichtig, den so etwas zu kennen wie ein technisches Review. Wir werden das noch im Detail gleich ein bisschen genauer besprechen. Aber das ist eigentlich das, was die Tutoren mit Ihnen machen sollen. Die sollen sagen, okay, ja, hast du gut gemacht, soweit. Und, aber man hätte es auch so strukturieren können, dann wäre es knapper, besser verständlich gewesen oder was auch immer. Ja. Oder man kann es machen, das ist eigentlich das, was wir durchführen, was wir dann nennen, nicht so formal wie ein technisches Review, ein Walkthrough, also ein Durchgehen. Und ja, genau dieses wird passieren, wenn Sie jetzt am kommenden Samstag die Aufgabe abgeben. Das heißt, verlassen Sie sich nicht darauf, dass Sie dann auch tatsächlich die Punkte kriegen. Fallen Sie im Walkthrough bei den Tutoren durch, dann kriegen Sie die Punkte nicht, weil offensichtlich haben Sie den Code nicht programmiert. Und wie gesagt, die Ausrede, ja, mein Kollege hat den Teil gemacht und ich habe den Teil gemacht, zieht überhaupt nicht, weil, Sie wissen das genau, es dieses Pair Programming ist und beide müssen zusammenarbeiten. Okay, wenn Sie es nicht machen, ist Ihre Sache, Ergebnis gegebenenfalls keine Punkte. Okay, jeder muss alles erklären können. Statische Prüfungen, da gibt es bestimmte Firmen oder in sehr großen Projekten gibt es dann zum Beispiel Codemetriken, aber auch bei uns kennen Sie das schon, zum Beispiel Stilanalysen, dass die Leute sagen, okay, halten Sie die Programmierrichtlinien ein oder nicht und in welchem Umfang. Ja, und dafür können Sie Punkte abgezogen bekommen, bis hin zu 0 Punkten, wenn Sie zum Beispiel die Author-Variable nicht gesetzt haben. Nochmal ausdrücklich, Author-Variable muss jetzt beim Pair-Programming mit beiden Autoren sein. Und better Double-Check, dass Sie auch da die Syntax einhalten. Ja? Okay, ist natürlich angegeben. Und letztlich, ja, da dann das Testen von Software, gegebenenfalls automatisches Testen, was man dann auf der Basis einer Testspezifikation gegebenenfalls erzeugen kann. Testen ist die Ausführung des Programms mit dem Ziel oder mit der Absicht, Fehler zu finden. Ja? Was auch dazu gehört, ist immer Dokumentation der genauen Ausführungsbedingungen, wie zum Beispiel Versionen, Testfälle und Resultate. Das wäre eine Dokumentationspflicht. Gut, wenn Sie das jetzt überblicken, ist mir eigentlich nur Theodor Fontane eingefallen. Es ist ein weites Feld. Es ist wirklich sehr umfangreich und hat sich sehr, sehr energisch entwickelt. Ja. Gut, was wollen wir in PAG 1 anschauen? Eigentlich nur diesen Teil, das heißt, dass die dynamische Prüfung, den originären Test, dieses Ziel im Kopf zu haben, jetzt will ich aber einen Fehler finden. Prüfung durch Menschen passiert eben außerhalb der Vorlesung, betrachten wir ganz kurz hier, passiert mithilfe der Tutoren. So, und dann erste Begriffe. Das ist eben auch wichtig, dass Sie diese Begriffe beherrschen. Zum Beispiel unterscheiden wir zwischen einem Error oder einem Mistake, einem Fault oder einem Defect oder Bug oder einem Failure. Failure, das heißt ein echtes Fehlverhalten, das können wir durch Tests ermitteln. Die Anwendung zeigt einen Fehler, bestimmte Testfälle laufen nicht oder liefern ein anderes Ergebnis als erwartet. Okay. Wir haben einen Defekt oder einen Bug im Programm, wenn das Programm überhaupt einen Fehler enthält. Das können wir, nicht jeder Fehler wird durch jeden Test dann erkannt. Ja. Also dieses ermittelt man besser durch ein Review oder Walkthrough, wo wir ganz kurz die Terminologie kennenlernen. Das andere ist eine Fehlhandlung, die natürlich durch den Programmierer oder durch den Benutzer passiert. Und das beherrscht man am besten durch Schulungen oder Konventionen, Prozessverbesserungen. Wir unterscheiden statische und dynamische Software-Testverfahren. Die statischen Testverfahren sind Non-Execution-Based Methods. Die Hauptmethoden sind Reviews in verschiedenen Ausprägungen. Und da lade ich Sie ein, das zu erleben. Also hauen Sie Ihre Tutoren nicht. Die machen nur das, was ich Ihnen gesagt habe, nämlich ein Review mit Ihnen. Warum hast du das so gemacht? Solche Fragen. Habt ihr da überlegt? Habt ihr da eine Variante überlegt? Warum habt ihr die nicht gewählt? Und so weiter und so weiter. Das ist jetzt das, was im Zentrum dieser Veranstaltung steht, nämlich die dynamischen Testverfahren. Das ist ein Test mit Programmausführung. Das ist das Testen im engeren Sinn und das behandeln wir heute. Es gibt zwei Hauptunterscheidungen, nämlich den Whitebox-Test und den Blackbox-Test. Den Blackbox-Test machen wir heute. Was ist denn das? Jetzt geht das da nicht mehr. Komisch. Also es ist wirklich total verrückt. Also, ach, der Fokus ist weg. Jetzt geht es nämlich hier und jetzt geht es da nicht mehr. Okay, hier waren wir, jetzt geht's weiter. Ich wollte nur unserem Kollegen die Chance geben, mal zu zeigen, dass er auch etwas rausschneiden kann. Gut, Nutzen von Reviews, das sind jetzt die statischen Methoden. Ne? Tatsächlich zeigen die Erfahrungen, dass es zu einer deutlichen Reduktion von Fehlern führt. Ja? Die zu erwartenden Fehler ganz grundsätzlich reduzieren sich zwischen 30% und 75% aller Fehler, die im Programm drin sind. Also es ist überhaupt nicht despektierlich von mir, wenn ich sage, es gibt keine fehlerfreie Software. Die gibt es einfach nicht. Jede Software enthält Fehler. Die Frage ist nur, wie finden wir sie? Fehler, die im Review auffallen, können häufig bedeutend kostengünstiger behoben werden, als wenn es erst im Test, dann wenn die Software scheinbar fertig ist, passiert. Und diese Art von Abweichungen oder Schwächen sind ganz typisch, zum Beispiel Verletzung von Standards und Richtlinien, Style Guides. Sie haben sich darüber aufgeregt, alles richtig, dürfen Sie auch, aber das wird als Schwäche angesehen, Schwäche der Software. Und ist auch so. Das gleiche Verletzung von Namenskonventionen, Kommentaren, all das. Fehler gegenüber den Anforderungen, okay, das können wir durch einen Test auch später noch feststellen, ist aber natürlich auch in einem Review feststellbar. Unzureichende Wartbarkeit, das heißt, dass man sagen kann, okay, das ist aber schlecht zu warten, zum Beispiel kann man das nicht an unterschiedliche Teams geben. Das sind Kriterien, die man beachten sollte. Im Allgemeinen strebt man an eine verbesserte Codequalität und tatsächlich ist es so, die Software-Entstehungskosten oder Gestehungskosten können durch solche Maßnahmen um bis zu 30% reduziert werden. Das ist eine ganze Menge, weil einfach da Fehler gefunden werden, die der Hauptprogrammierer eben nicht mehr finden kann. Das geht uns alles so, das ist eine bestimmte Schwäche. Zum Beispiel, wenn Sie auch mal einen Text abgeben, sind Sie fast nicht mehr in der Lage, auf Tippfehler oder so zu korrigieren, weil die sehen Sie einfach nicht mehr. Sie sind immer sofort beim Inhaltlichen und sehen die Tippfehler nicht mehr. Geht den meisten Menschen so. So, und die unterschiedlichen Formen, das machen wir ganz schnell, ist das informelle Review. Das ist überhaupt kein formaler Prozess, macht man zusammen mit den Kollegen und zum Beispiel im Pair-Programming, wo die beiden Teilnehmer, Programmierer eben sich beraten und gegenseitig den Review machen. Etwas formaler ist der Walkthrough, das ist das, was wir so machen. Das ist die Sitzung, die wird typischerweise vom Autor oder Programmierer in unserem Fall jetzt, weil es eben auch so ein bisschen eine Prüfung ist, vom Tutor geleitet, kann in Form von Szenarien, Probeläufen oder im Kreis gleichgestellter Mitarbeiter stattfinden. Sind oft Open-End-Sitzungen, was ein Problem ist, weil sie sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen können und können protokolliert werden. Hauptzweck ist Lernen. Also auch bei Ihnen. Die Tutoren setzen sich mit Ihnen zusammen, nicht primär um zu prüfen, sondern primär, damit Sie lernen, Verständnis erzielen, Fehlerzustände auf diese Art und Weise entdecken. Formaler ist dann das technische Review, will ich jetzt gar nicht im Detail mitschämen, lesen können Sie das alle. Das wird dokumentiert und wird häufig mit externen Mitarbeitern dann eben auch durchgeführt, die Sitzungen leiten. Es können auch Kollegen aus dem Management mit dazugehören. Inspektion ist dann das Formalste, wird nur bei, ja, also sowas würde man zum Beispiel machen, wenn Sie die Software irgendwie einer Marssonde testen, überprüfen wollen, dann macht man so etwas, weil bestimmte Sachen sind nachher einfach nicht mehr korrigierbar. Wenn das Ding mal los ist, geht es halt nicht oder schlecht. Okay, das ist jetzt die Philosophie und das, was Sie auch daraus kennenlernen. Das Pair-Programming, Paar-Programmierung, da ist wirklich dieses Prüfen ist zum Prinzip geworden. Und das sollen Sie auch so machen. Machen Sie es bitte unbedingt so. Alles andere, das können wir nicht kontrollieren und wollen wir auch nicht. Nur wenn irgendeiner von Ihnen nicht Bescheid weiß über den Code, dann haben Sie da ein Problem. Andererseits, schauen Sie sich die ganzen Public-Domain-Entwicklungen. Es ist ja zum Beispiel Linux, die Entwicklung des Unix-Betriebssystems, passiert in der Open Source. Und auch da ist das Review durch Fremde eigentlich zum Prinzip geworden. Das heißt, die Programme werden wesentlich häufiger gelesen, als sie geschrieben werden und müssen deshalb auch einem gewissen Standard entsprechen. Noch ein paar weitere Begriffe, die jetzt eigentlich relativ einfach sind aus dem Welt des Testens. Was ist der Testfall oder Testcase? Der besteht aus den Ausführungsbedingungen, den Eingabedaten und den Sollresultaten. Das schauen wir uns gleich an. Das ist das. Diese Testcases, die Bestimmung wollen wir jetzt behandeln. Test Suite ist eine Sammlung von Testcases. Sollresultat müssen Sie immer festgelegt haben. Was erwarten Sie als Ergebnis und so weiter. Überdeckung ist das sogenannte Coverage, ist ein Vollständigkeitsmaß, wird sehr ausgeprägt im Whitebox-Testing genutzt, also bei uns jetzt bei den Blackbox-Tests erstmal weniger. Test-Orakel, das können Sie auch machen, ein Modul, der das Sollresultat für einen Testfall berechnet, also eine andere Software, die Ihnen sagt, okay, das sollte da herauskommen. Ja? Weil nicht immer ist es spaßig, das per Hand und im Kopf auszurechnen, wenn es ein bisschen aufwendiger ist. Testobjekt ist der Prüfling und das kommt jetzt einigermaßen häufig in den Folien vor. SUT ist das System, hier im Sinne der Software, System under Test, das Testobjekt. Ganz allgemein können die Testfälle so ausgehen, true positive, das heißt, wir haben tatsächlich einen Fehler gefunden, also es war ein Fehler da, aber der Fehler ist auch in der Software da. Dann gibt es das andere, es ist tatsächlich richtig und es wurde auf keinen Fehler bewertet, auch das ist in Ordnung. Rechts, die roten, sind die fehlerhaften Feststellungen, das kann false positiv sein. Das wurde etwas auf Fehler bewertet, obwohl gar kein Fehler da ist. Können Sie, wenn Sie falsche Testfälle geschrieben haben, leicht erreichen. Und false negativ wäre auf keinen Fehler bewertet, obwohl ein Fehler vorlag. Auch das ist die Regel. Sie werden nicht alle Fehler finden. So, und jetzt das typische Vorgehen, das, was Sie bisher gemacht haben, würden die professionellen Tester als unsystematische Tests einordnen. Das heißt, Sie machen zum Beispiel einen Laufversuch. Gut, testen dann auf Syntax, das macht der Interpreter, aber sehr unsystematisch in der Regel. Das heißt, die meisten Programmierer hören auf, wenn ein Testfall richtig ausgegeben wird und sagen, ja, das läuft. Ja, dabei geht es nicht einmal, geschweige denn läuft. Ja, okay. Der Test ist dann einfach beendet, wenn das Programm läuft und die Ergebnisse vernünftig aussehen. Das ist so ganz typisch das, was die Entwickler machen. Wegwerftests sind auch so etwas ohne Systematik. Da lässt man vielleicht mal einen Kollegen dran oder einen Kommilitonen und sagt, teste doch mal. Bei der Größe der Software, die wir jetzt haben, ist das noch nicht relevant. Aber das ist alles unsystematisch und im Grunde genommen wollen wir das nicht, sondern wir wollen einen systematischen Test machen. Und da ist es einfach so, dass offiziell dann Spezialisten testen. Der Test ist auch geplant, eine Testvorschrift liegt vor. Ja? Das Programm wird gemäß dieser Testvorschrift der Testspezifikation ausgeführt. Die Ist-Resultate werden mit den Soll-Resultaten verglichen und Testergebnisse werden dokumentiert. Fehlersuche und Behebungen erfolgen separat. Nicht bestandene Tests werden wiederholt und der Test endet, wenn vorher definierte Testziele erreicht sind. Nicht irgendwie zufällig und es sieht vernünftig aus, das reicht nicht. Ja? Und die Testspezifikation wird laufend aktualisiert. Das ist so auch ganz typisch, wie man es professionell machen könnte oder sollte. Okay. Zu einem solchen Vorgehen gehört auch ein Testauftrag in irgendeiner Form in der Organisation abgestimmt. Aber das hier sind eigentlich die wirklich wichtigen Sachen. Wenn Sie jetzt mal die verschiedenen Phasen bei der Softwareentwicklung sich anschauen, dann geht das von der Anforderungsentwurfsphase, da geht es los, über die technische Entwurfsphase, Spezifikation, die Konstruktions- und Systemphase und die Abnahmetests. Die meisten Fehler, ja, und hier über 50% entstehen in der Anforderungsbeschreibung und in der Entwurfsphase. Okay? Schlimm ist, dass obwohl da die meisten Fehler entstehen, die wenigsten Fehler gefunden werden. So, und so geht es dann systematisch weiter. Die Anzahl der Fehler reduziert sich immer weiter, aber gefunden werden immer mehr Fehler im Laufe des Entwicklungsprozesses. Das heißt, ganz typisch, Die Fehler finden Sie am Ende. Und das ist eigentlich schlecht, weil genau diese Kostenfunktion dahinter liegt. Haben Sie am Anfang einen Fehler? Ja gut, dann beheben Sie den und das kostet nur 3% mehr, also vergleichsweise wenig. Haben Sie, oder drei, tatsächlich waren das drei Fälle hier nach Balzert. Also sehr, sehr wenig, sehr, sehr klein, geringe Kosten. Finden Sie es nachher im Betrieb, das heißt, Sie haben die Software ausgeliefert und an 1000 Rechnern installiert, zum Beispiel, dann wird es richtig teuer. Okay? Das ist hier markiert. Das heißt, wir haben genau diese gegeneinander laufende Situation. Die Fehler entstehen am Anfang, gefunden werden sie ganz spät und genauso schlimm, ganz am Ende erst sind die Fehler, wenn sie da erst gefunden werden, ganz, ganz, ganz teuer. Okay? Und das ist der Grund, warum so viele Firmen in professionellen Entwicklungsprozessen eben so viel Wert darauf legen, dass das gut und optimal abläuft. Gut, jetzt, das ist die große Übersicht über all die Methoden, die es so gibt. Wir wollen gar nicht alles behandeln, aber markiert sind die Teile, die wir uns anschauen wollen. Komponententests heißt in der objektorientierten Programmierung ganz offen Unit-Test, Unix-Einheit, also eine Einheit, eine Software-Einheit wird getestet. Und das machen in der Regel die Programmierer. Und genau das möchte ich Ihnen auch zeigen, wie man so etwas richtig macht als Programmierer. Haben Sie jetzt mehrere Software-Teile, kleine Teams, was nachher im Praktikum auf jeden Fall vorkommen wird, das eine Team entwickelt das andere Team entwickelt das, dann müssen Sie die Integration testen. Funktioniert das? Das ist ganz klar. Das obere. Da machen wir weder Abnahmetests, noch User Acceptance Tests, noch Feldtests. Das kommt im Studium nicht vor. Was wir allerdings machen, sind unterschiedliche Methoden zu benutzen. Einmal den spezifikationsbasierten Test, da sagte ich Ihnen schon, den möchte ich heute mit Ihnen besprechen. Das ist der Blackbox-Test, Funktionstest oder zustandsbezogener Test. Bei Ihren Spielen, die Sie jetzt programmiert haben, haben Sie ja immer einen internen Zustand und Sie müssen auch gucken, wird dieser Zustand erreicht, ja, so wie es ein Testfall vielleicht vorsieht. Und demgegenüber steht der Glassbox-Test. Also beim spezifikationsbasierten Test ist der Ausgangspunkt die Spezifikation oder die Anforderungsanalyse an die Software. Und beim Glassbox-Test ist die Software programmiert und der Source-Code liegt vor und auf der Basis wird dann getestet. Also einmal nur auf der Basis der Spezifikation, das nennen wir Blackbox-Test. Da weiß man nicht, wie die Software realisiert ist. Hat auch keinen Einfluss, die Realisierung hat keinen Einfluss auf die Tests. Beim Glassbox-Test weiß man, wie die Software realisiert wurde und man handelt komplett danach. Das ist der Unterschied. Wir haben eigentlich nur den Entwicklertest, den Test durch die Entwickler. Was für Sie ganz hilfreich ist, ist, wenn Sie die Software entwickeln, eben dann auch Regressionstests zu machen, denn angenommen, Sie finden an einer Stelle einen Fehler, beheben Sie den, merken aber manchmal nicht, dass Sie an einer anderen Stelle einen Fehler eingebaut haben. Das heißt, Sie haben jetzt Ihr konkretes Problem gelöst, haben aber an einer anderen Stelle wieder die Fehler eingebaut. Und das verhindert man durch einen sogenannten Regressionstest. Das heißt, immer wieder die gleichen Tests, die einmal entwickelt werden, werden wieder komplett durchlaufen. Okay, das ist das, was wir betrachten wollen, also aus der Welt des Testens Pi mal Daumen die Hälfte. Ja, es gibt jetzt viele Testarten, was weiß ich, Gebrauchstauglichkeitstest, also Usability-Test, lässt sich das überhaupt benutzen, Blackbox-Test werden wir besprechen, Codeüberdeckung, funktionaler Test, all dieses sind Begriffe, aber wichtig ist der Entwicklertest oder der Regressionstest. Der Regressionstest prüft auf erfolgreiche Beseitigung eines Fehlers nach Test und der testet dann in der Regel wieder die gesamte Software, auch die anderen Sachen. Denn zu häufig kommt es vor, Sie reparieren an der einen Stelle und haben einen Fehler dann an der anderen Stelle. Okay. Gut, im Wesentlichen machen wir funktionale Tests, das heißt, wir überprüfen die Funktionen. Es gibt aber eine ganze Menge andere Anforderungen, zum Beispiel Performance. Sie brauchen eine Antwortzeit unterhalb von 0,5 Sekunden. Dann wird darauf getestet, ob das System immer diese Performance zeigt. Sie können auch Lasttests fahren, das heißt, zum Beispiel für so etwas wie Moodle können 100 Leute gleichzeitig ihr Ergebnis abliefern. Ja, dann ist es durchaus in Ordnung, wenn das ein bisschen langsamer geht, aber es ist nicht in Ordnung, wenn nicht alle abgegebenen Ergebnisse ankommen. Sowas wäre ein Lasttest. Sie können Stresstests machen mit bestimmten, also auch ganz vielen Anforderungen, also ganz vielen Anfragen gleichzeitig. Usability-Tests, Wartbarkeitstests, Zuverlässigkeitstests und Portabilitätstests. Ich glaube, wenn Sie allein die Begriffe mal gehört haben, reicht das, dass Sie sich in dieser Welt nicht ganz unwohl fühlen. Sie sehen auch, dass es da eine Menge Professionen gibt, die daran hängen. Okay. Wartungstests kommen natürlich jetzt bei uns gar nicht vor, sondern lernen wir nur kennen. Für Sie das Wichtigste ist der sogenannte Unit-Test, also für Software-Einheit oder Komponententests oder Modultests auch genannt. Das ist das, was Sie machen werden. Das Testziel ist der Nachweis der technischen Lauffähigkeit und der korrekten fachlichen Teilergebnisse, die geliefert werden. Also das Modul muss funktionieren. Diese Tests werden oft von dem Entwickler durchgeführt und ist deshalb auch Ihre Aufgabe, Ihr Job. Integrationstests, wie gesagt, jetzt im Zuge dieser Veranstaltung noch nicht, aber im Programmierpraktikum kommt das natürlich vor. Systemtests und Abnahmetests werden dann erst später. Ganz klar liegt der Fokus jetzt dort oben. Und eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber man muss es sich immer wieder klar machen. Testen kann die Anwesenheit eines Fehlers zeigen, aber nie einen Nachweis für die Fehlerfreiheit bringen. Ja? Das geht nicht. Auch wenn Sie die Tests noch so, also weil Sie bei realen Problemen nie vollständig testen können. Geht nicht. Testen ist immer eine Auswahl machen. Und das wurde schon sehr, sehr früh erkannt. Testen kann die Anwesenheit von Fehlern zeigen, aber nie einen Nachweis von Fehlerfreiheit liefern. Und deshalb wollen wir jetzt eben auch einsteigen, genau diese spezifikationsbasierte Tests kennenzulernen. Da sprechen wir vom System Under Test, das ist Ihre Software, die wird von außen betrachtet an den Systemschnittstellen, also zum Beispiel eines Moduls oder eines Programms, und wir wissen nicht, wie die Implementierung genau aussieht. Wir orientieren uns für die Zusammenstellung der Tests, für die Herleitung der Testfelder allein an der Spezifikation oder, wenn es dann agil wird, an Use Cases. Daran orientieren wir uns und da leiten wir die Tests draus ab. Gut, Es gibt dann unterschiedliche Methoden zur Herleitung der Testfälle, der Testcases. Das sind anforderungsbasiertes Testen, Äquivalenzklassenmethode, darüber werden wir jetzt gleich sprechen, die Grenzwertanalyse, die Klassifikationsbaummethode, nur ein bisschen schemenartig, und der zustandsbasierte Test, dann, wenn die Software einen Zustand bewahren muss oder einnehmen muss oder kann. Tja, jetzt die gute Frage, gute Tests, schlechte Tests. Was ist ein idealer Testfall, ein einzelner Testcase? Dieser Testfall sollte repräsentativ für eine ganze Klasse von Eingabedaten zum Beispiel stehen. Ja? Okay. Er sollte fehlersensitiv sein, das heißt, nach der Testtheorie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fehler überhaupt aufgezeigt wird. Und er sollte redundanzarm sein, das heißt, er prüft nicht, was andere Testfälle auch prüfen können. Weil, Sie werden gleich sehen, Testfälle, wenn wir es systematisch erzeugen, explodieren leicht. Wir haben eine kombinatorische Explosion. Selbst bei einfachen Programmen gibt es dann über 100 Testcases, die Sie ausführen sollten. Grundlage für den Blackbox-Test ist die Anforderungsspezifikation, und da kann man natürlich dann zum Beispiel fordern, dass jede Anforderung oder jeder Use Case zum Beispiel mit mindestens x Einzeltestcases abgefragt wird. Es gibt sogar Requirement-Management-Werkzeuge, die Sie dabei unterstützen. Wir werden es aber von Hand machen. So, jetzt ist es wichtig, wie machen wir das von Hand? Da gibt es die sogenannten Äquivalenzklassenbildungen, werde ich Ihnen jetzt gleich sagen, wie die passieren, und dann an den Rändern der sogenannten Äquivalenzklassen die Grenzwertanalysen. Dann gibt es Klassifikationsbaummethode, besprechen wir nur ganz am Rande, weil das führt natürlich zu weit, aber den zustandsbasierten Test besprechen wir noch. Den Glassbox-Test besprechen wir erst nächstes Mal. Am besten erarbeiten wir uns das einfach an einem Beispiel. So eine Aufgabe könnten Sie bekommen, könnten Sie sogar schon nach 3 Wochen bekommen haben. Geht einfach darum, dass Sie ein Programm schreiben, welches eine arabische Zahl zwischen 1 und 49 von der Konsole aus einliest, dieses in eine einfache römische Zahl umrechnet und diese dann als String ausgibt, die römische Zahl. Dabei gilt es, 3 verschiedene Zahlzeichen mit folgenden Entsprechungen, also so wie es ist, wie es üblich ist, das große I entspricht der 1, das große V entspricht dem Wert 5, das große X entspricht dem Wert 10. Sie wissen, dass die römischen Ziffern dann so geschrieben wird, dass der größere Wert, also das X, wenn es vorkommt überhaupt, ganz weit links steht und rechts dann die Einsen stehen. Und wir wenden noch nicht die Subtraktionsregel an. Die Subtraktionsregel sagt, bevor du 4 Striche schreibst, nehme die nächst höhere und schreibe das I davor. Und dann hast du auch eine 4 dargestellt. Also Beispiel, wir machen das noch nicht, wir machen es wirklich ganz einfach. Römische Zahl, haben Sie Folgendes gelernt. Sie machen nicht 1, 1, 1, 1, ja, das wäre eine 4, sondern dann machen Sie 5 und schreiben die 1 davor. Das ist die Subtraktionsregel. Wenn Sie es davor schreiben, wird es abgezogen. Wenn Sie es nach dem Hauptzeichen schreiben, wird es dazu addiert. Aber diese Subtraktionsregel benutzen wir nicht, weil das ist uns zu kompliziert. Wir benutzen einfach das. Okay? Das sollte jetzt klar sein. Hey, das ist wirklich ein einfaches Programm. Ne? Das können Sie, das ist, nein, nicht mal ein Donnerstagnachmittagsproblem, sondern das ist gerade mal 10 Minuten Problem. Okay, jetzt die Testfälle dazu. Bevor wir das genau betrachten, müssen wir sagen, okay, wir wollen beides ausführen, nämlich Positivtests, wo unser Programm ein gewisses Ergebnis liefern soll. Und wir wollen dann vergleichen, liefert es dieses Ergebnis. Zum Beispiel, wenn ich eine 4 schreiben will, wäre ein Positivtest, liefert das Programm diese 4 I's hintereinander. Wir müssen aber genauso die Negativtests beachten. Das heißt, da wollen wir, dass eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Zum Beispiel, römische Zahl 0 gibt es nicht. Darum war die Spezifikation auch so von 1 bis 49. Okay. Geben Sie jetzt aber arabisch 0 ein, muss Ihr Programm ja reagieren, muss es einen Fehler erzeugen. Das wäre ein Negativtest. Das heißt, der Negativtestfall prüft die korrekte Verarbeitung von fehlerhaften Eingaben. Okay? Das wäre ein Negativtest. Wir wollen alles haben und wollen alles machen. So, und jetzt der entscheidende Punkt. Ich möchte Äquivalenzklassen haben. Das sind jetzt Klassen, Beschreibungen von Testfällen, wo mehrere Einzeltests drin enthalten sind. Und wie gehe ich da vor? Ich frage mich einfach, welche Eingabemöglichkeiten gibt es? Und welche Ausgabemöglichkeiten gibt es? Und in der Kombination Eingabe, Ausgabe sage ich, okay, da müsste es sich gleich verhalten, mein Programm. Das ist jetzt ein großes Wort, Äquivalenzklassen, und ich weiß, auch Georg Schnittke ärgert Sie mit Äquivalenzklassen, oder? Hat er schon oder tut er das noch? Verraten Sie mir nicht, ne? Okay, hier ist es vergleichsweise einfach. Die Spezifikation wird durchgegangen und es werden Ein- und Ausgabegrößen und deren Gültigkeitsbereiche festgelegt. Je Gültigkeitsbereich wird eine Äquivalenzklasse definiert. Tipp, wann immer man vermutet, dass Eingabewerte zu unterschiedlichen Ergebnissen, also zu grundsätzlich unterschiedlichen Ergebnissen führen könnte, dann macht man besser eine weitere Äquivalenzklasse auf. Und dann geht man her und sagt, in der Mitte, in etwa in der Mitte, jeder Äquivalenzklasse wähle ich einen Wert aus. Und der repräsentiert die gesamte Äquivalenzklasse. Und die Vollständigkeit ist dann erreicht im Sinne der Äquivalenzklassenmethode, wenn ich Äquivalenzklassenabdeckung habe. Okay, jetzt gucken wir uns das mal an diesem klitzekleinen Problem genau an. Mein Gedanke geht also folgendermaßen. Ich kann arabische Ziffern einlesen. Okay, also kann es sein, dass ich eine Zahl kleiner als 0 eingebe. Zum Beispiel ein Repräsentant, willkürlich gewählt, minus 9. Dann erwarte ich einen Error. Das heißt, das Programm soll so etwas sagen, wie die Eingabe muss größer oder gleich 1 sein. Das ist übrigens interessant, denn allein durch die Generierung der Testfälle stellen Sie jetzt fest, dass ich muss eine konkrete Fehlermeldung beschreiben. Denn sonst können Sie nicht darauf testen, ob die auch kommt. Ja? Mit einmal verbessern Sie auch die Spezifikation. Allein dadurch, dass Sie es so systematisch durchdenken. Okay, das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist größer als 49. Okay? Echt größer als 49, auch da sollte eine Fehlermeldung kommen. Ja? Wie, was heißt das Programm schließen? Ja, na, das kann ruhig weiterlaufen. Also das muss dann markiert werden als Fehlerausgabe. Und es können die anderen getestet sein, muss aber nicht sein. Das obliegt Ihnen, da können Sie sich unterschiedlich entscheiden. So, und jetzt geht es weiter. In der Eingabewert liegt im Intervall von 1 bis 4. Das ist eine Äquivalenzklasse, weil die Ausgabe enthält nur Groß I, aber eben unterschiedliche Anzahlen. Also es kann sein 1, es können sein 2, es können sein 3 oder es können sein 4. Das wären die möglichen Fälle. Sie müssen nicht alles testen. Ja? Sie identifizieren das im Intervall von 1 bis 4, wählen als Repräsentant 2 und sagen, okay, für diese Äquivalenzklasse, also Eingaben im Intervall von 1 bis 4, liefert das das richtige Ergebnis. Und Sie haben natürlich auch das Soll-Resultat notiert. Also so eine Tabelle stellen Sie auf. Dann der Eingabewert im Intervall von 5 bis 9. Wie sieht das aus? Naja, gut, das ist auf erstes ein V. Das wäre die 5 nur und dann die 6, die 7 und so weiter und so weiter. Die 8 und die 9. Das wäre die nächste Äquivalenzklasse. Denn da muss vorne ein 5 stehen und hinten muss 1, 2, 3 bis 4 stehen. Okay? Sie sehen, ein unterschiedliches Ausgabeergebnis erzeugt mir hier die Äquivalenzklasse. Und dann der nächste Schritt ist zum Beispiel 10 bis 49. Da steht dann was? Vorne steht 10, vorne das x und dann 1, 2, 3, 4x bis zu 4x und dann 5. Wie viele 5 dürfen da drin sein? Mitdenken. Wie viele 5 dürfen in einem String sein? Oder keine. Eine oder keine, das ist interessant. So sind die römischen Zahlen gewählt, ja. Eine oder keine. Okay, das heißt, eigentlich ist diese Äquivalenzklasse schon zu groß. Denn ich müsste testen, erzeugt das Programm irgendwann mal etwas mit 2 Fünfen da drin. Und das darf es nicht. Okay. Könnte Ihr Tutor sagen, hast du unvollständig gemacht. Aber es gibt noch viel mehr. Sie wissen ja, und müssten jetzt vermuten, in ist ein einstelliger, also was genau geben Sie ein? In Ihr Programm können Sie ja alles eingeben, wissen Sie, weil es ein String eingelesen wird. Jetzt müssen Sie unterscheiden, ist es ein einstelliger Integer, den Sie eingeben, oder ist es ein zweistelliger Integer? Okay, beides ist möglich, führt zu weiteren Äquivalenzklassen. Verrückterweise, Ihr Programm lässt es zu, können Sie auch ein ASCII-Zeichen eingeben, zum Beispiel K. Was muss das Programm sagen? Patch, gilt nicht, Fehler. Sie können ein Sonderzeichen eingeben, ein SZ, oder Sie können ein Float-Literal eingeben, auch das liegt ein Fehler. Sehen Sie langsam, wie destruktiv Tester denken müssen. Die müssen immer denken, wie erwische ich den Implementierer? Ja? Das ist wirklich destruktiv und das tut weh. Und das tut auch den Entwicklern weh und darum ist es methodisch besser, also ausgewählte Personen als Tester zu haben, die die Entwickler überprüfen. Ob ich jetzt Tester sein will? Eigentlich nein, weil mir liegt es nicht so, immer nur destruktiv zu testen, also was könnten zu denken, was könnten die anderen für Fehler gemacht haben. Aber hierbei, bei diesem klitzekleinen Programm ist das nötig. Destruktiv denken, was könnte alles falsch gemacht sein? Und wenn Sie jetzt, wenn Sie es vollständig machen, müssen Sie auch noch den 2-5er-Fall abtesten. Also Beispiel 15 eingeben und bitte dann nicht 3V machen. Ist keine römische Zahl. Puh. Also wir sind jetzt schon auf 10 Fälle. Bei diesem einfachen Programm. Okay. Das gilt insbesondere bei Benutzereingaben. Weil bei Benutzereingaben, Benutzer machen alles, nur sie lesen ihre Handbücher nicht und sie tun schon gar nicht, was sie ihnen vorschreiben. Also sind genauso wie sie auch.
Diese 10 Testfälle würden auch im Sinne der Aufgaben, wo wir jetzt auch Testfälle generieren sollen, würden auch jeweils als einzelner Testfall gewertet werden.
Ja, aber auch da würden wir nicht sagen, okay, sie müssen alle, zum Beispiel, also bei der Aufstellung auch, ist mir aufgefallen, das mit diesen 2-5 ist mir da auch nicht eingefallen. Das ist ein Charakteristikum vom Testen, selbst wenn die ganz, ganz professionell sind. Sie müssen immer den möglichen Eingaberaum überwachen und den möglichen Ausgaberaum. Und Sie müssen immer positiv denken, ja, das und das liefert das Ergebnis und dann soll das auch das Programm liefern. Aber Sie müssen auch destruktiv denken. Was passiert, wenn ich irgendwas mache, was nicht den Anweisungen entspricht? Ja? Okay. Das muss alles getestet werden. So. Und Ende der Äquivalenzklassen. Also wir haben 10 oder wenn wir jetzt das noch dazugefundene mit den 2-5 dazu nehmen, hätten wir sogar 11 oder 12 verschiedene Äquivalenzklassen gefunden. Ende? Nee. Jetzt geht es weiter. Die sogenannten Grenzwertanalysen. Das heißt, wir gehen immer an den Rand der Äquivalenzklasse und prüfen, ist gerade der eine Wert dieser Äquivalenzklasse noch enthalten und wird richtig umgesetzt und genau darunter wird ein Wert nicht mehr zur Äquivalenzklasse gehören und wird dann auch entsprechend korrekt und wie erwartet umgesetzt. Also jetzt potenziert es sich schon langsam. Genau das wäre jetzt das Vorgehen. Das heißt, wir identifizieren die Bereiche, so wie da geschrieben. Und dann könnten, müssten und sollten Sie die dann auch wieder gruppieren, weil natürlich eine Test-Suite mit wenigen Tests, aber genau denselben, also eine Test-Suite, die genau dieselben Fehler erkennt, aber weniger Testfälle hat, ist besser als eine Test-Suite, die wieder dieselben Fehler erkennt, aber mehr Testfälle hat. Weil Sie sehen, wie schnell das durchgeht. Und hier ist das jetzt nochmal weiter aufgezählt, diese Grenzwertanalysen, immer am Rande der Äquivalenzklassen genau schauen. Und das geht weiter und so weiter. Natürlich können Sie auch einfach eine dreistellige Zahl eingeben oder eine vierstellige Zahl. Sie wissen, der Python-Interpreter nimmt das. Da muss er aber sagen, okay, falsche Eingabe ist nicht erlaubt, nur eine Zahl zwischen 1 und 49. Sie wissen nicht, wie es implementiert ist. Ich hoffe, Sie haben jetzt gleich viele Ideen, wie man es implementieren könnte. Das müssen Sie auch gar nicht wissen. Sie testen nur entlang der Spezifikation. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und Sie finden immer noch weitere Testfälle, Testcases, die Sie testen sollten. Ja? Welche römischen? Soll ich mal zurückgehen und dann sagen Sie Stopp? Ja, das kann natürlich sein, dass ich mich irgendwo vertan habe. Das weiß ich, aber nur, wenn Sie die Subtraktionsregel anwenden. Und wir haben gesagt, wir wenden die Subtraktionsregel nicht an. Das ist nämlich das, dass das dann x minus 1 geschrieben wird. Das ist genau die Subtraktionsregel. Sie haben recht, das ist eine ursprüngliche römische Zahl. Also das war auch zeitweise auch zugelassen. Aber es ist richtig. Also mit Anwendung der üblichen Subtraktionsregel ist das, wäre das nicht zugelassen. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dieses klitzekleine Beispiel erzeugt mal größenordnungsmäßig 25 Testfälle, die Sie abgedeckt haben müssten. Verrückt. Und Sie haben sich darüber beschwert, 12 Testfälle zu finden. Was soll ich denn da alles machen? Und so weiter. Nein, ganz im Gegenteil, es explodiert ganz schnell. Okay? Die Vor- und Nachteile der Grenzwertanalyse. Tatsächlich ist es so, dass gerade bei Abfragen ganz, ganz schnell mal aus einem kleiner gleich ein kleiner wird oder so etwas. Und die meisten Fehler werden tatsächlich an den Grenzen der Äquivalenzklassen gefunden. Okay? Also nicht mit diesem typischen Mittelwert, den wir bei dem reinen Äquivalenzklassentest gefunden haben, sondern hier an den Grenzen. Die Grenzwertanalyse ist bei richtiger Anwendung, okay, und natürlich müssen Sie das üben, das ist klar, eine der nützlichsten Methoden für den Testfallentwurf. Und effiziente Kombination mit anderen Verfahren, die Freiheitsgrade in der Wahl der Testdaten lassen, sind angeraten. Problem ist, so echte Rezepte, machen Sie dies oder machen Sie das und alles wird gut, sind in diesem Fall sehr, sehr schwer anzugeben. Das heißt, für die Organisation, die besten Entwickler sollten eigentlich Tester sein. Ja? Weil schon so eine Antizipation, halt, da könnten die Kollegen den und den Fehler machen, das muss man im Kopf haben, um optimal Testfälle zu finden. Das heißt, das ist echt ein kreativer Prozess, obwohl destruktiv. Sie müssen immer denken, wie lege ich meine Kollegen jetzt rein? Der denkt bestimmt nicht daran. Und dann habe ich ihn erwischt. Ja? Ist natürlich ein bisschen destruktiv, aber ist so. Auf der anderen Seite kann das eben noch effizient angewendet werden, muss man klar sagen. Diese beiden Sachen, Äquivalenzklassen und Grenzwertanalysen, das erwarte ich auch hundertprozentig, dass Sie das machen können und in der Lage sind, das dafür Testfälle zu schreiben. Klassifikationsbaummethode. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Modul, das 5 Eingabe oder eine Prozedur oder eine Funktion, die 5 Eingabewerte erwartet. Wie viele Äquivalenzklassen Sie dann haben? Ratzfatz einige hundert. Weil Sie müssen immer innerhalb eines Parameters gucken, welche Äquivalenzklassen gibt es, wie ist das Ausgabeverhalten. Dazu, wenn ich den variiere, gibt es da unterschiedliche Äquivalenzklassen. Und dann müssen Sie ja jede Äquivalenzklasse, die den einen Parameter variiert, mit jeder des anderen Parameters überprüfen. Okay? Ratzfatz einige hundert Testfälle. Okay, ob das jetzt so spannend ist und so sinnvoll ist, stellt sich auch die Frage. Das ist genau hier dargestellt, dass man eben sehr, sehr viele Varianten bekommt da. Und dann kann man sich überlegen, wie gehe ich damit um? Und eine der typischen Vorgehensmöglichkeit ist dann, wieder Klassifikationen zu wählen und die unter dem Aspekt, das ist aber schon fast künstlerisch, der testrelevanten Gesichtspunkte zu untergliedern, dann Klassen zu wählen und dann Testfälle zu wählen, und zwar nach folgender Methodik. Sie malen da so einen Baum auf und sagen, ich wähle dann meinetwegen hier aus jedem Teilbaum hier 1, 2, 3, 4, 5 Fälle, hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5 Fälle oder 6 Fälle. Also Sie sagen, geben zum Beispiel die Anzahl vor und geben nicht nach der Explosion dieser Testfälle. Das ist hier nochmal dargestellt. Also haben Sie drei Klassen hier mit, also drei Parameter, Großparameter A, B, C. Den Großparameter A müssen Sie in 5 Äquivalenzklassen aufteilen, B in 3, C in 2. Dann haben Sie schon sofort mal 30 Testfälle. Nur beim Äquivalenzklassentest, nicht beim Grenzwerttest. Ja? Und wenn das jetzt eben da mehr sind, dann explodiert das wirklich. So. Und dann kann man sich zum Beispiel zu so einem pragmatischen Vorgehen entscheiden und sagen, jede Klasse soll mindestens einmal in einem Testfall berücksichtigt werden und dann wären nur 5 Testfälle erforderlich. Okay. Und das können Sie natürlich auch kombinieren und da gibt es eben dann zufällige Tests oder Two-Wise, das heißt, es sollen immer 2 Fälle konstruiert werden und dann kommen Sie zu einer geringeren Anzahl, nicht mehr zu diesen 30. Ungefähr klar, weil sonst bei Programmen, die viele Parameter, viele Eingabeparameter haben, explodiert es sofort. Und warum ist das wichtig? Ja, das ist wichtig, dass wenn Sie Testfälle aufstellen, Sie daran denken und gegebenenfalls in Ihrer Dokumentation schreiben, okay, die Testfälle wurden so und so ausgewählt. Okay? Auf diese Art und Weise. Und da können Sie sich natürlich auf etablierte Methoden beziehen, Sie können aber sich nicht darauf beziehen, dass, ach, das habe ich mir so gedacht. Ja, das ist kein Grund. Okay? Sondern methodisch korrekt. Und dann kommen wir noch zu einem letzten Teil, den ich mir auch wünschen würde, dass Sie den können, das ist der zustandsbezogene Test. Also bei Ihren bisherigen Programmen, zum Beispiel 4 gewinnt, hat das Spiel ja einen gewissen Zustand. Und je nachdem, welchen Zustand es hat, sind bestimmte Aktionen erlaubt und andere Aktionen nicht. So, jetzt haben Sie das Problem, dass Sie eben auch das Ergebnis abhängig machen müssen von bestimmten Zuständen. Diese Zustände müssen Sie erst einmal durch einen Prolog, eine Reihe von auszuführenden Tests erzeugt haben. Also zum Beispiel eine Vorbelegung bei 4 gewinnt. Ja, das jetzt meinetwegen in einer Reihe, ich weiß nicht, Sie hatten ein Feld 6x irgendwas? 6x? 9x10. Also zum Beispiel, dass Sie schon 10 Steine irgendwo drin haben oder 9 Steine, je nachdem. Und Sie können gar keinen mehr drauf tun. Aber der User, der blöde User, der tut ja nicht das, was Sie in Ihrem User-Handbuch schreiben. Sondern der sagt, leg da noch einen drauf. Das müssen Sie erst einmal diesen Zustand erzeugen. So, und das macht es schwierig, so etwas zu testen. Das heißt, ein Testfall besteht dann immer aus einem Ausgangszustand. Zum Beispiel sind schon 9 Plättchen in diesem Schacht. Okay. Dann dem Ereignis und dann dem Soll und dem Sollzustand und den Folgezustand. So, und wenn Sie jetzt gewieft sind, können Sie das als Graph, wie hier dargestellt, dann aufzeigen. Und dann müssen Sie für jeden betrachteten Zustand die Testfälle erzeugen. Sie müssen erst einmal das System in diesen Zustand bringen und dann den Testfall erzeugen. Und da können Sie dann unterscheiden verschiedene Überdeckungsarten, nämlich zum Beispiel die Zustandsüberdeckung. Ja, da muss jeder mögliche Zustand einmal erreicht werden. Und dann sagt man, okay, Sie haben eine Zustandsüberdeckung. Hier die roten Pfeile sollten da auch nicht sein in der Animation, aber ich habe es nicht gesehen. Das wären zum Beispiel dann solche Fälle, die man hier benutzen kann, gemessen an diesen Eingaben, die Sie hier sehen. Das wäre der zweite. Das wäre Zustandspaarüberdeckung. Das heißt, Sie wollen erreichen, dass jeder Übergang, also von einem Zustand zu einem nächsten, einmal durchgeführt wird. Oder das ist eigentlich genau genommen die Transitionsüberdeckung, dass wirklich jeder Übergang, alle Zustandsübergänge müssen mindestens einmal wirksam werden. Okay. Relativ auswendig wieder die Methodik. Sie machen zum Beispiel, Sie sagen schlicht und einfach, ich habe einen Roundtrip gemacht. Das heißt, Sie beginnen im Startzustand und gehen dann durch und notieren, was passiert ist. Auch das ist eine Methodik. Das wäre zum Beispiel hier das mögliche Ergebnis. Ganz schön aufwendig, ne? Also wenn Sie das jetzt überlegen, überlegen Sie sich bei 4 gewinnt einmal, wie viele mögliche Zustände Sie da überwachen sollen. Und sagen Sie nicht, das ist ja alles, wenn das eine funktioniert, funktioniert das andere auch. Das stimmt einfach nicht. Und Sie sehen jetzt schon an Ihrer Software, wie kompliziert das wird. Noch ein paar Begriffe, die nicht so wichtig sind. Was heißt die nicht so wichtig, die man kennen sollte? Da wird dann von einem Smoke-Test geredet. Das ist ein Vorab-Test, bevor die Software in den wirklichen Test geht, machen in der Regel die Entwickler, weil sie Angst haben, dass zu viele Fehler gefunden werden. Und dann simulieren sie das mal. Ist ja auch richtig. Syntax-Test. Wenn Sie eine Eingabesprache haben, wird es viel, viel komplizierter, das zu testen, müssen Sie alle möglichen Syntaxfehler entsprechend wissen. Regressionstest ist etwas Wichtiges. Das heißt, wenn Sie einmal Testfälle erzeugt haben, dann müssen Sie die ablegen auf eine Art und Weise, dass Sie die immer wieder ausführen können. Also mindestens in einer solchen Tabelle, ja, dass Sie sagen, okay, jetzt bevor ich das Programm hochlade zum Tutor, teste ich nochmal komplett meine Tabelle durch. Viel besser, Sie haben den Test beschrieben, sodass er dann automatisch ablaufen kann. Und zwar jedes Mal wieder, ja, vollständig. Und dann testen, auch verhält sich das Programm, weil Sie an einer Stelle etwas korrigiert haben, wieder genauso wie zuvor. Das können Sie dann auch in der Pflege sehr gut benutzen. Und die Eingabedaten können dann eben auch, wenn das Programm schon im Einsatz ist, aus den Betriebsdaten also gewonnen werden. Tja, jetzt erschrecke ich Sie. Und das ist schon alles für heute. Trotz alledem noch ein Hinweis, es wird jetzt in der Übung, Mitte der Woche, wird eine Übung kommen, in der Sie Tests entwickeln sollen für eine gewisse Spezifikation. Ja? PS2 kommt erst nächste Woche raus und auch die Anmeldung in Moodle. Bitte? Nein, 4 Mitglieder in einer Gruppe. Ja, keine 8 oder 16. Okay, ansonsten wünsche ich jetzt eine erfolgreiche Woche. Danke.